Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Champions League Finale 1999. In den letzten Minuten verliert Bayern München gegen Manchester United. Hans-Peter Pull und Günther Koch verzweifelt.
Kopfball, Achtung, Tor, Tor, der war nicht im Abseits. Der Treffer gilt, Vorlage kam von der Nummer 10. Unfassbar, so grausam, so bitter kann Fußball sein.
13. August 2008. Ein neues Kapitel in der Geschichte des Fußballjournalismus bricht an. Regio Cars Digital startet im Radiozentrum Leipzig Deutschlands erstes Fußballradio. 90.11.
Die Geburtsstunde eines mal wirklich innovativen Privatradios am 13. August 2008. In dieser Woche gab es nun die Mitteilung über das Todesdatum von 90.11, der 1. Juni 2013, über die Todesursache dann in diesem Medienmagazin mehr. Außerdem in der Ausgabe vom 25. Mai 2013 ZDF über Netzneutralität und die ZDF-Absage an die ARD, dann Digitalradio zukunftsgewandt, nämlich DAB Plus surroundtauglich geworden und zur Stunde, man hat es jetzt über Twitter gelesen, wird der Deutsche Webvideopreis verliehen. Ich versuche nachher an einen der Festtische zu Daniel Fiene zu schalten und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Walking on the Sun. Ein bisschen Optimismus kann ja ruhig sein. Smash Mouth auf Radio 1. Wir hatten ja kürzlich darüber berichtet, dass die ARD vorgeschlagen hat, die 6 digitalen Spartenkanäle mit dem ZDF zu fusionieren und 3 gemeinsam zu betreiben. Das ZDF zeigte sich von Anfang an sehr reserviert und wird nun vom eigenen ZDF-Fernsehrat darin bestätigt darüber. Und auch über das Thema Netzneutralität sprach Werner Lange gestern auf dem Lerchenberg nach dieser Fernsehratssitzung mit dem ZDF-Intendanten.
Herr Dr. Bello, die ARD-Intendanten haben vorgeschlagen, in Zukunft die Digitalkanäle von ARD und ZDF zusammenzulegen. Sie reagierten auf dieses Angebot eher skeptisch. Nun hat der ZDF-Fernsehrat, Ihr Programmaufsichtsgremium, sich Ihrer Skepsis angeschlossen. Ist damit Ihrer Meinung nach diese ARD-Initiative tot?
Ich glaube schon, weil das keine wirkliche Initiative ist. Das ist im Grunde der Versuch, die eigene Entscheidungsunfähigkeit zu verlagern, indem man ein Scheinangebot macht. Es würde überhaupt keine Ersparnis für die Gebührenzahler bedeuten, wenn wir da ein solches Modell machen würden. Wir würden unsere Versuchsplattformen verlieren, damit auch die Innovationskraft fürs Hauptprogramm deutlich schwächen. Das kann nicht im Sinne der Gebührenzahler sein. Ich empfehle der ARD einfach diesen Vorschlag mal ganz schnell vom Tisch zu nehmen und dann bin ich für jedes Gespräch zu haben, um unsere ansonsten doch sehr gute Zusammenarbeit auch weiter zu fördern.
Was erwarten Sie jetzt von Lutz Marmor, dass er Sie wie beim letzten Mal anruft und sagt, wir nehmen diesen Vorschlag zurück oder wie geht das denn? Die Politik wartet ja eigentlich immer noch auf eine Antwort.
Na gut, der Politik haben wir, das ZDF, eine Antwort gegeben. Wir geben freiwillig einen Kanal auf, wenn die Politik einverstanden ist, damit wir sinnvoller mit unserem Geld umgehen können. Die ARD verfügt über 12 Kanäle und ist nicht in der Lage, auch nur einen einzigen zur Disposition zu stellen, weil dann immer die Eifersüchteleien zwischen den einzelnen Landesrundfunkanstalten da sind. Das kann doch nicht Basis von rationaler Rundfunkpolitik sein. Nein. Wir arbeiten sehr gut zusammen bei Sportereignissen und anderen. Das belegen wir auch in einem großen Papier an die Bundesländer. Und das ist doch der richtige Weg. Was soll das? Sich eine halbe Stunde, bevor es an die Presse geht, mir ein solches Konzept auf den Tisch zu legen, das eindeutig zu lassen, das ZDF, der erfolgreichen ZDF-Gruppe geht, das finde ich nicht in Ordnung.
Für eine Zusammenarbeit beim gewünschten Jugendkanal bleibt das ZDF aber weiter gesprächsbereit. Allerdings sieht es so aus, dass die Vorstellungen von ARD und ZDF weit auseinanderliegen. Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Carola Wille, möchte beispielsweise spätestens 2015 auf Sendung gehen.
Das finde ich bewundernswert. Ich weiß nur nicht, wie ich vom ZDF einen solchen Kanal finanzieren kann. Wir haben 8 Jahre Gebührenstabilität, das heißt Nullwachstum, das heißt bei Steigerungsraten Einsparungen. Und deshalb brauche ich auch den Kulturkanal, die Abschaltung, weil es Geld zum Einsparen bringt. Es gleicht meine Etatlücken aus. Die ARD scheint andere Möglichkeiten zu haben als das ZDF. Das nehme ich bewundernd zur Kenntnis und ich würde die ARD nie davon abhalten, dort auch aktiv zu werden. Ich biete aber an, nach klarer Berechnung, nach Gespräch mit den Bundesländern, die sagen, ja, das ist in Ordnung, wären wir bereit, unter den Bedingungen und der Zustimmung meiner Gremien natürlich, uns daran zu beteiligen. Aber ein Abenteuer, einfach hoppla hopp da reinspringen in einen Jugendkanal, wo man nicht mal genau weiß, was der erreichen soll, das kann ich nicht rechtfertigen.
Wenn Sie eine Zeitachse aufstellen sollten, dürften, müssten, wie würden Sie die nächsten Jahre beurteilen, als eine Zeit, wo man erstmal die Gesprächsgrundlage findet? Oder geht es tatsächlich schon um Vorstellungen?
Also ich bin bereit, natürlich über ein Konzept zu reden. Wir haben nur einen kleinen, groben Entwurf des SWR gesehen, der uns nicht ausreichend erscheint. Darüber kann man jetzt schon reden. Nur solange die Einnahmesituation nach der Umstellung zur Haushaltsabgabe noch überhaupt nicht geklärt ist, das wird ja Anfang nächsten Jahres sein, bin ich nicht so kühn zu sagen, wir verplanen jetzt schon Geld, das wir gar nicht haben. Also solange sollte man auf jeden Fall warten. Und ich sage nochmal, die Bundesländer müssen diesem Projekt ja zustimmen. Ansonsten bin ich ja nicht in der Lage, Personal und Geld darauf zu setzen. Dann würde zu Recht die KEF sagen, ja, was macht ihr denn jetzt schon wieder? Ihr habt gerade Personal abgebaut, jetzt holt ihr euch wieder neues Personal für einen Kanal in das ZDF, der überhaupt noch nicht genehmigt ist. Nein, das kann ich auf keinen Fall machen.
Noch eine Frage zur Netzneutralität. ARD und ZDF haben dort ein Positionspapier entwickelt. Aus dem Jahr 2011 kommt das. Beim ZDF gibt es dieses Papier mit dem Datum März 2013. Woher kommt diese Diskrepanz bei den Daten?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist aber keine Absicht. Wir sind uns in dem Punkt völlig einig. Es ist ja ein ständige, sagen wir mal, Angleichung an die aktuellen Verhältnisse erforderlich. Der technische Fortschritt ist rasant. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Vorschlag der Telekom sehen, für einen Teil der Nutzer die Gebühren im Internet zu erhöhen, das hat ja Auswirkungen auf die Mediatheken zum Beispiel von ARD und ZDF. Also auch das gilt es zu bedenken. Es ist eine Momentaufnahme, das Datum ist aus irgendeinem Grunde entstanden. Es ist eine Momentaufnahme, die die aktuellen Probleme, wie ich finde, gut auf den Tisch bringt. Es geht auch im Grunde darum, dass wir einfach wollen, dass unsere Inhalte weiterhin beim Endverbraucher ankommen. Nichts anderes. Und dass es da eine Gerechtigkeit gibt, also eine Neutralität bei der Übertragung dieser Botschaft.
Wie müsste denn der Gesetzgeber vorgehen?
Na, der Gesetzgeber müsste sich erstmal darum kümmern. Das wäre ganz wichtig. Es gibt schon ein Grundinteresse in Berlin und auch in den Bundesländern, auch in Brüssel. Und das muss man in mühsamer Kleinarbeit, gebe ich zu. Es wird nie einfach sein. Diesen Weg muss man weitergehen. Mit dem Ziel eben, dass die Vielfalt im Medienbereich erhalten bleibt.
Kulturflatrate oder hat das ZDF einen Eckpunkt, auf den man bestehen muss?
Nein, mir ging es eher darum, einen Konsens auch mit den Unternehmen, mit den großen Unternehmen, die unsere Signale verbreiten, dass das ohne Behinderung getan wird. Ja, und dann muss man über die einzelnen Konditionen sprechen.
Okay, vielen Dank.
Und der Bundestag wird sich auch damit beschäftigen müssen. Die notwendigen Stimmen sind ja eingegangen für eine E-Petition. Sie finden das Positionspapier, wenn Sie meinem kleinen Auftritt bei Twitter folgen, unter Medienmagazin bzw. bei Facebook ebenfalls unter Medienmagazin. Das war Dr. Thomas Bellut, ZDF-Intendant. Irgendwie habe ich bei dem Titel immer den Eindruck, die Keyboards waren verstimmt. Das war Phoenix, Trying to be Cool. Und das ist hier nochmal ein Rückgriff in die Vergangenheitskiste.
Der Ball, das Feld, die Welt. Die 90-11 Nachrichten.
Mit 90-11 startet in diesen Minuten Deutschlands erstes Fußballradio. Der Veranstalter von 90-11, Regiocast Digital, hat sich für die kommende Fußball-Bundesliga-Saison die Live-Audio-Rechte für digitale Verbreitungswege von der deutschen Fußballliga DFL gesichert. Damit berichtet 90-11 auf 90-11.de von allen Spielen der ersten und zweiten Liga live, in voller Länge, kostenlos, im Einzelstream oder in der Konferenz. Und auch zwischen den Spielen macht 90-11 Fußballprogramm. Rund um die Uhr geht es bei 90-11 um alles, was Fußball interessant macht.
Wir haben es gehört, die Sportrechte waren zeitlich begrenzt. Den neuen Rechtevertrag für Radioreportagen der DFL bekam, wir berichteten, der Fernsehsender Sport 1. Die Konsequenz: Deutschlands Fußballradio 90-11, ein hochambitioniertes und preisgekröntes Projekt, wird nach rund 5 Jahren nicht mehr fortgesetzt. Zugeschaltet vor der Sendung war Florian Fritsche, operativer Geschäftsführer von Regiocast Digital und Geschäftsführer bei 90-11. Ich fragte ihn, ob es vielleicht ein Fehler war, sich von Anfang an auf eine juristische Audioverwertungsmöglichkeit von Fußballspielen mit der Fußballliga zu einigen, während ja die ARD lange Zeit der Auffassung war, dass anders als im Fernsehen die Fußballberichterstattung zu 100% eine Leistung des Radioreporters sei.
Das sehe ich nicht so. Und im Nachhinein können wir über viele Fehler sprechen, aber gerade dieses Ausschreibungsthema ist kein Fehler. Ich habe das damals begrüßt und habe das heute begrüßt und würde das immer noch begrüßen, aufgrund der Tatsache, dass man dort einfach zum ersten Mal auch eine Abgrenzung hinbekommt zwischen UKW und all den neuen Medienmöglichkeiten. Das war jetzt das eigentliche Ziel, jetzt mal jenseits dieser Dimension, dass damit auch manifestiert wird, dass es ein Recht ist. Hinzu kommt, dass wir das Thema von Anfang an begleitet haben mit einer Berichterstattung 90 Minuten, also über die volle Zeit, alle Spiele aus dem Stadion raus, mit der Atmosphäre, dass das etwas ist, wo ich auch als Nichtjurist glaube, dass das ein rechtes Thema ist für die DFL. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir genauso angefangen haben. Wir sind zur DFL gegangen und haben nicht als Piratenradio angefangen. Und deswegen würde ich genau das nicht als Fehler bezeichnen. Unser Fehler war aus meiner Sicht und aus einer festen Überzeugung, dass wir einfach zu erfolgreich waren. Wir haben etwas geschaffen, etwas Historisches, etwas Neues erfunden, andere vorangetrieben und teilweise mitentwickelt. Andere Produkte haben sich durch uns mitentwickelt. Und wenn so etwas passiert, ist es meistens so im Markt, dass danach ganz andere Marktmechanismen gelten. Und diese Marktmechanismen, mit diesen konnten wir letztendlich nicht mehr mithalten.
Warum haben Sie aber dennoch nicht erwogen, die Spiele weiter zu kommentieren als Audiokommentar zum Fernsehbild zum Beispiel, was juristisch durchaus eine Chance hätte? Denn offenbar gibt es ja den Bedarf, Fußballspiele zu hören live in der Situation, wo Fußballspiele stattfinden, weil man verhindert ist, entweder ins Stadion zu gehen oder die Fernsehbilder sich anzugucken.
Also 9011 hat das in seiner Historie immer mal wieder gemacht. Immer dann, wenn wir keine Rechte haben, hatten wir ein Format, meistens im Rahmen des Bolzplatzes, wo man so etwas near to live umsetzt. Das machen andere Anbieter auch. Das ist nochmal sozusagen die dritte Form der Möglichkeit. Wenn man sagt, die erste ist das Rechte kaufen und im Stadion sitzen. Die zweite ist, dass das 7-1 ohne Rechte das hinzubekommen und trotzdem live zu kommentieren. Und das dritte ist dieses near to live. Das haben wir durchaus schon gemacht. Damit haben wir gespielt. Aber es ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn Sie diese zweite Variante angehen. Also Live-Kommentierungen ohne Rechte. Da fehlt zum einen die Qualität nach außen, weil sie das ohne Stadionatmo einfach nicht so hinbekommen, dass das gut klingt. Gibt's Möglichkeiten, aber das klingt im Endeffekt dann doch nicht so gut. Und zweitens dürfen Sie nicht vergessen, Sie müssen dann den Markt bewerten, dass es dafür Bedürfnisse gibt und dass 9011 sicherlich damit noch ein Stück weit Reichweite erzielen könnte. Selbstverständlich. Wir haben auch darüber nachgedacht. Das war eine von vielen, vielen Optionen. Aber der Markt nach der Ausschreibung sieht jetzt so aus, dass es einfach einen neuen Anbieter gibt. Da ist ohnehin schon komplex, dieser Markt. Jetzt kommt Bild dazu mit einem ganz anderen Thema und jetzt kommt auch noch Sport1 dazu, die das gleiche Produkt, was wir bisher gemacht haben, anbieten. So, und das dann zu bewerten, wie weit sie kommen mit einer reinen Berichterstattung, die auch noch qualitativ schwierig ist, das haben wir einfach nicht positiv bewertet, wo das ein Weichen funktionieren könnte. Und dann hat das auch eine ganz andere Dimension. Wie viel Kunden, wie viel Vermarktung bekommen sie noch dazu und. Und das hat uns alles dazu veranlasst zu entscheiden, dass wir diesen Weg nicht gehen und hier leider ein Ende mit Schrecken suchen.
Wenn ich bei Sport1 wäre, würde ich mich freuen, dass es so eine aufgebaute Marke bereits im Markt gibt. 5 Jahre lang Kleinarbeit geleistet und dann großen Erfolg gehabt, wie gesagt, auch preisgekrönt. Sind die Leute von Sport1 nicht zu Ihnen gekommen, haben gesagt, wir kaufen euch oder wir arbeiten mit euch zusammen? Das ist das Einfachste und das Beste für beide?
Also sicherlich hat es Gespräche gegeben, aber, und das ist jetzt vielleicht eine unverhoffte Haltung, aber da muss ich die Kollegen auch ein Stück weit in Schutz nehmen von Sport1. Die haben eine faire Chance verdient und das darf man auch nicht vergessen bei so einer rein objektiven, neutralen Bewertung. Sport1 ist ja nicht von gestern auf heute im Markt entstanden, sondern hat eine weitaus größere Historie und längere Historie als das 9011 hat. Das ist ein Sportunternehmen, ich drücke es mal so aus. Die haben ein großes Webportal, sogar 2 Fernsehsender und machen ganz, ganz viel in diesem Sportbereich. Haben übrigens auch schon mal Rechte verloren und gewonnen. So, und das heißt, dass die natürlich eine eigene Idee haben, weil aus ihrem Kontext heraus entwickelt, ist völlig klar. Wir haben diese Rechte ja benutzt, vor Jahren noch völlig neu auf dem Markt, um ein multimediales Audioformat zu entwickeln. Mehr oder weniger standalone, was dann auch das Problem ist, wenn Sie das heute wirtschaftlich sehen. Und jetzt kommt jemand, der schon lange im Markt besteht und versucht damit sein bestehendes Inventar aufzuwerten. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz. Das muss man den Kollegen zugestehen. Dass ich dennoch davon felsenfest überzeugt bin, dass man da eigentlich mehr draus machen kann, als das, was vielleicht jetzt passiert. Das darf man mir sicherlich als Geschäftsführer von 9011 nicht verübeln. Und dass die DFL, was diesen Audio- und Multimedia-Part und das, was man daraus machen kann, national über DAB, all die Innovationen, die wir hinbekommen haben, gerade weil wir kein bestehendes Inventar hatten oder nichts, womit man das irgendwie verzahnen und synergetisch verbinden müsste, dass sie damit die falsche Entscheidung getroffen haben, bin ich immer noch davon überzeugt. Und das bedauern wir sehr.
Bedauern gab es auch vom Deutschlandradio-Intendanten Willi Steuel. Gab es mehr als Bedauern aus der Richtung öffentlich-rechtlicher Rundfunk?
Also zuallererst möchte ich mich für dieses Bedauern bedanken. Es gab nicht nur von Herrn Steuel, den ich sehr schätze, sondern auch aus allen anderen Richtungen, auch von Wolfgang Schmitz vom WDR und vielen ARD-Kollegen und überhaupt aus dem Markt von Fans, Kunden. Das ist schon beeindruckend. Das zeigt ihn immer im Nachhinein dann doch, was das für eine Marke war und was wir dann hinbekommen haben, mit allen Fehlern, aber halt auch mit allen Erfolgen und den positiven Erlebnissen. Mehr als eine Zusammenarbeit gab es nicht und gibt es nicht. Ich glaube, das ist aber auch überhaupt nicht das Ziel gewesen. Die ARD, Sie wissen ja selber, wir haben dazu öfter gesprochen, war immer mal wieder bei mir mit Kritik vorgesehen, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Thema Sportradio, damals Mittelwelle und auch die ganze Logik, die sich bei Ihnen aus der Bundesliga heraus ergeben hat, die nämlich gerade ohne die Ausschreibungen, ohne klaren Rechtebezug bestimmte Dinge einfach getan haben und unklar aufgrund der neuen Medienwelt sich Dinge entwickelt haben über Mittelwelle und gestreamt und Simulcast und. Also ich habe das oft sehr, sehr kritisch betrachtet, aber letztendlich, glaube ich, haben wir auch dazu beigetragen, dass sich die ARD entwickelt hat. Sie können heute keine Sportshow mehr gucken, ohne dass die Radiosender unten durchlaufen und dass darauf hingewiesen wird, dass es am Samstag eine Bundesliga-Konferenz gibt. Und das gibt es an ganz, ganz vielen anderen Stellen. Auch das ist toll, dass wir so ein großes Schiff bewegen konnten wie die ARD. Ich bin der Überzeugung, dass so ein Projekt wie 9011 hätte eigentlich von der ARD kommen müssen. Aus bestimmten Gründen ist das wahrscheinlich nicht passiert. Wir haben das jetzt auf die Beine gestellt. Schade, dass das jetzt woanders hingegangen ist. Aber ich freue mich über das Bedauern, auch wenn es leider tragisch am Ende für uns ohne irgendwelchen Nutzen ist.
In jedem Scheitern steckt, so sagt zumindest der philosophische Volksmund, auch ein neuer Anfang. Wie könnte der aussehen?
Ja, wir haben lange darauf gehofft, dass da irgendwie ein Zauber ist oder eine Tür aufgeht. Wir werden uns dazu Gedanken machen. Diese Frage kommt noch ein bisschen früh. Da bitte ich um Verständnis. Wir haben jetzt wirklich intensive 2,5 Monate verbracht, viel gerechnet, viel diskutiert, weil uns einfach, und das kann man sicherlich verstehen, wenn man uns auch kennenlernt, da etwas verloren geht, wo unsere Herzen dran hängen. Wir haben das mit sehr, sehr viel Leidenschaft gemacht. Auch das ganze Team, ein beeindruckendes Team, so dass wir uns jetzt erstmal darum kümmern. Das ist schlimm genug. Das war meine mit Abstand schwerste Aufgabe, denen das zu vermitteln und zu verkünden. Und im Nachhinein, also wir machen das letzte Live-Kommentierung, ist wahrscheinlich das Pokalfinale am Samstag, den 1. Juni. Danach machen wir Schluss und dann haben wir auch die Zeit, uns in den verantwortlichen Kreisen mit der RioCast und RioCast Digital darum zu kümmern, was wir in Zukunft machen. Sicherlich können Sie jetzt nicht sofort das nächste Monsterprojekt von uns erwarten. Ich hoffe ja auch, und das sage ich schon seit Jahren, dass noch ein paar andere Ideen haben in diese Richtung. Wir sind ja nicht unkreativ. 9011 war nun mal sicherlich eine der tollsten Ideen, aber versehen mit Abhängigkeiten, Rechten von Dritten. Das werden wir auch so schnell nicht mehr machen. Dazu werde ich meine Gesellschaft dann nicht bekommen. Aber es gibt darüber hinaus Talkradio, Kinderradio, viele, viele Möglichkeiten, auch ganz multimedial bestimmte Sachen anzufassen, auch im Rahmen mit der DAB-Verbreitung dieser nationalen, die deswegen ja nicht tot ist, es ist ein Verbreitungsweg. Ein Produkt ist jetzt leider am Ende, aber nicht der Verbreitungsweg. Da müssen wir sich in Ruhe Gedanken machen, wirtschaftliche Tragbarkeit herstellen. Auch würde ich das gerne nicht alles alleine machen, wie das in der Medienwelt ja immer mal wieder der Fall ist, dass man da Partnerschaften eingeht. Und dann werden wir mit einer Idee an den Start gehen, die sich auch lohnt. Aber dazu brauchen wir ein bisschen Zeit, da bitte ich auch um Verständnis.
Mein Florian Fritsche, operativer Geschäftsführer RioCast Digital zum Ende von 9011. Das Ende, Sie haben es erwähnt, am 1. Juni 2013, die Live-Übertragung vom DFB-Pokalfinale. Ja, vielen Dank und viel Glück für den Neustart.
9011, rund um die Uhr, rund um den Ball und immer vernünftige Musik. 9011, dein Fußballradio.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und ein bisschen Technik, das kann ja auch mal nicht schaden, denn trotz eines eindeutigen Bekenntnisses solcher Radioveranstalter, wie eben gehört, Regiocast oder auch der ARD, so scheint es die Marktakzeptanz für das Digitalradio nach wie vor gebremst. Kann es aber vielleicht der Raumklang schaffen, die Attraktivität zu steigern? Der Mitteldeutsche Rundfunk sendet seit rund 3 Wochen auf seiner digitalen Klassikwelle DAB Surround gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut. Mit einem seiner Ingenieure konnte ich kürzlich darüber sprechen und auch mir ein bisschen was vorführen lassen. Er stellt sich selbst vor.
Okay, mein Name ist Alexander Zink. Ich arbeite für Fraunhofer, Fraunhofer IIS. Für die, die Fraunhofer nicht kennen, Aufgabe von Fraunhofer, einer nicht gewinnorientierten Gesellschaft, ist, Innovationen zu entwickeln und der Industrie zugänglich zu machen.
War Herr Brandenburger seinerzeit bei Ihnen der Erfinder von MP3?
Genau, das ist einer der Köpfe hinter MP3. Wir stecken aber auch zu einem Großteil hinter Entwicklungen wie AAC, Advanced Audio Coding, und den diversen Varianten, die es davon gibt. Und Technologien, die wir heute hier hören können, MPEG Surround. All das sind offene Standards, die im Internet dokumentiert sind, bei den entsprechenden Standardisierungsorganisationen und jedem dann zur Verfügung stehen.
Normalerweise kreuzen sich ja Klassikfreunden die Finger und Fußnägel, wenn sie hören MPEG und Datenreduktion bei Klassik. Wie können Sie da mit Ihrem Ingenieursverstand dagegen wirken? Müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen, wenn wir zum Beispiel auch MDR Klassik hören mit 5.1, dass das nicht so klingt wie von einer höherwertigen Aufnahme, meinetwegen von einer CD?
Mit dem MPEG Surround-Ansatz, dem Codec, sind wir, was die Qualität betrifft, der Surround-Wiedergabe, der diskreten Darstellung der 5.1 Audioquellen und Richtungen, sehr, sehr nahe an einer wirklich diskreten Übertragung und Wiedergabe. MPEG Surround wurde entwickelt mit einem speziellen Anforderungen im Hintergrund. Im klassischen Radio, das wissen wir, im Digitalradio, genauso wie im Internetstreaming, ist die Datenrate, die ich aufwenden kann, sehr begrenzt. Die Datenrate, die verfügbar ist. Und Aufgabe der Codecs ist es nun, bestmögliche Qualität unter den gegebenen Bedingungen zu liefern. Es gab im analogen Zeitalter die Möglichkeit, Surround zu übertragen mit diversen Ansätzen, die dann versucht haben, durch Phasen jonglieren, die hinteren Kanäle irgendwie mit in die 2 Kanäle des Stereosignals, des analogen Stereosignals zu packen. Das hat einen gewissen Raumeindruck gegeben, ob da nun ursprünglich Surround mit reinkodiert war oder nicht, bei dem rein auf Decoder-Seite. Es gab dann neuere Ansätze, wie wir sie in DVB kennen, im Video, Videobereich, wo neben dem klassischen Stereo-Kanal oder Angebot komplett separat nochmal ein 5.1-Kanal übertragen wurde. Beide Dinge wollen wir für Digitalradio nicht. Den ersten Ansatz nicht, den analogen Ansatz, weil die Qualität nicht ausreicht. Ich habe keine wirkliche Kanaltrennung, die ich wahrnehmen kann, wenn zum Beispiel mehrere Personen aus verschiedenen Richtungen sprechen oder mehrere Instrumente aus verschiedenen Richtungen dargestellt werden. Und den zweiten Ansatz wollen wir nicht, weil wir es uns einfach nicht leisten können, im sehr beengten Angebot von Digitalradio, wo ja möglichst viel Programmvielfalt übertragen werden soll, einen separaten Kanal für Surround aufzumachen. Und MPEG Surround löst genau dieses Problem, indem ein Stereoprogramm übertragen wird, in dem versteckt die MPEG Surround-Information steckt. Die basiert dann auf Decoder-Seite im Empfänger auf der Stereo-Wiedergabe und erweitert sie mit sehr cleveren Mechanismen zu 5.1 durch diesen MPEG Surround-Codec. Die Datenrate, die ich aufwenden muss, um diese Zusatzinformationen zu übertragen, ist vergleichsweise sehr gering. Ich habe aber als Ergebnis mit einem Stereoempfänger ein unverfälschtes Stereosignal, anders als bei den Analogansätzen, und mit einem 5.1-fähigen Empfänger ein 5.1-Signal, das sehr, sehr nahe an der wirklich diskreten Übertragung der 5.1-Kanäle liegt.
Nun kennen wir ja alle aus dem Kino Dolby Surround, auch Dolby Digital Surround. Ist das ungefähr ähnlich oder ist das ein völlig anderer Ansatz?
Es ist ein ähnlicher Ansatz. Die Technologie ist Dolby bekannt. Dolby ist eine Firma, ein Unternehmen in den USA, das Audiotechnologien entwickelt und vermarktet. Wir als Fraunhofer, und wir kennen das auch von den Rundfunkern, sowohl privat als auch öffentlich-rechtlich, wir setzen eigentlich verstärkt und vor allem auf die öffentlichen und öffentlich frei verfügbaren standardisierten Audio-Codecs. Dazu gehört die komplette MPEG-Familie von MP3, AAC, oder MPEG Surround. All das sind Technologien, die jedem frei zur Verfügung stehen und die vor allen Dingen von vielen, vielen Firmen getragen werden. Ich bin also niemals abhängig von einer einzelnen Firma, die mir eine spezielle proprietäre Technologie anbietet.
Nun aber trotzdem, immer wenn MPEG im Spiel ist, dann muss man ja Daten reduziert anbieten. Das heißt also, eine Silbermann-Orgel, die über 15.000 Hertz anfängt, die Obertöne zu produzieren, ist dann möglicherweise nach dem Prinzip, ich übertrage nur das, was das menschliche Ohr überhaupt hören kann und alles andere, was im Schatten läuft, ist sowieso uninteressant, ist doch aber gerade in der klassischen Musik das, was mitunter den Audiophilen erst die leuchtenden Augen bereitet. Also weswegen er sich auch entscheidet, möglicherweise mehr Geld auszugeben für eine Anlage, um als HiFi-Purist auch wirklich bis hin zur letzten Violinseite alles scheinbar, weil es geht natürlich nicht im gesamten Frequenzbereich, eine Oper meinetwegen zu hören oder ein Sinfoniekonzert. Mhm. Was können Sie dem denn sagen? Kriegt er trotzdem alle Informationen oder tatsächlich auch nur die wichtigsten wieder?
Also prinzipiell ist es so, dass die starke Audio-Kompression, die nötig ist, dass die durchaus natürlich auch Einfluss auf das Signal nimmt, so wie ich es dann schlussendlich höre. Allerdings gibt es heute wesentlich bessere Audio-Encoder, die wesentlich mehr Rücksicht nehmen auf die Feinheiten des Signals als erste Generationen von Audio-Encodern. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass moderne Toningenieuren die neue Techniken und neue Tools zur Verfügung stehen, um die Inhalte bereits für die spätere Versendung, Übertragung im Internet oder auch Bereitstellung über iTunes und ähnliche Mechanismen vorzubereiten. Es gibt da eine Möglichkeit, ein Beispiel, das ich nennen kann, ist das Sonox-Plugin für verschiedene Audio-Workstations. Das ist eine Software, mit der ich in Echtzeit meine Inhalte, die ich gerade abgemischt habe, abhören kann in diversen Konfigurationen mit diversesten Audiokompressionsverfahren. Und ich kann sicherstellen, dass das Audiosignal, so wie es mit dem Verfahren komprimiert, dann dargestellt wird im Empfänger oder im Decoder, dass das genau das ist, was ich mir als Toningenieur gewünscht habe.
Haben Sie schon mal Versuche mit Menschen gemacht, die besonders sogar vielleicht in einer Harfe die Flöhe husten hören?
Ja, es gibt regelmäßig Untersuchungen natürlich. Es wird auch immer goldene Ohren geben, die jede feinste Nuance Unterschied hören. Aber was zum Beispiel jetzt im Bereich Digitalradio durchgeführt worden ist, sind ausführlichste Tests. Als konkretes Beispiel von IRT, dem Institut für Rundfunktechnik in München. Das ist die Forschungseinrichtung der ARD, der öffentlich-rechtlichen Anstalten ZDF, Deutschlandradio und auch der Broadcaster in Österreich und der Schweiz. Dort hat man getestet, bei welchen Bitraten denn nun DAB-Plus-Ausstrahlungen als transparent für den allergrößten Teil der Hörer angenommen werden können. Die Ergebnisse sind im Internet verfügbar und es hat sich gezeigt, dass für einen Normalhörer wirklich kein Unterschied mehr darstellbar ist, wenn ich entsprechende Bitraten auf Sendeseite bereitstelle und nutze.
Sagen Sie noch ganz kurz was zu ein paar technischen Parametern. Man kennt ja das von seinem MP3-Player. Also wenn ich 256 Kilobit je Sekunde habe, ist es besser, als wenn ich nur 64 habe. Wie ist es hier?
Also was wir gesagt haben ist, wenn man konservativ rangeht, dann brauche ich, sagen wir mal, von Layer 2, der ganz frühere Ansatz, der auch DVB verwendet wird und im klassischen DAB, da brauche ich vielleicht 256 Kilobit pro Sekunde. Bei MP3 bin ich dann mit 168 bis 192 gut aufgehoben, wenn ich wirklich sehr, sehr gute Qualität möchte. Mit AAC, dem klassischen AAC, dem Nachfolger von MP3, hatte ich dann vielleicht 128. Und das habe ich jetzt mit High-Efficiency AAC vielleicht bei 96, so als Beispiele. Wie viel Bitrate nun im Einzelnen gebraucht wird, um die gleiche perfekte Qualität zu erzielen, das hängt natürlich auch vom Material ab und von den Ansprüchen, die der einzelne Broadcaster hat. Es hängt ab vom Übertragungsmedium. Wenn ich eine Datei speichere für die Bereitstellung auf iTunes, sind gewisse andere Anforderungen, als wenn ich sie für DAB zum Beispiel vorbereite, für die Übertragung im Digitalradio.
Wir sind weiter Stereophon, ganz normal, auf zwei Kanälen. Wie sich das entwickelt, bleibt weiterhin spannend. Spannend auch gleich das nächste Thema, Webvideo. Zurzeit wird gerade der Deutsche Webvideopreis verliehen. Bevor sich alle Augenpaare nach London richten, haben wir nochmal kurz Düsseldorf im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und wer dort zum Beispiel nominiert ist, bei all denen, die nominiert sind bei der Verleihung des Deutschen Webvideopreises, ist für mich zumindest sehr originell. Und beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland gab es auch so einen kleinen Tipp, dass es möglicherweise Dr. Allwissen schaffen könnte mit seinen Videoclips. Er stellt sich mal ganz kurz in einem vor.
Und das ist das Programm, was wir jetzt gerade von MDR...
Nee, das ist es gerade nicht.
nicht. Moment.
Da war ich dann doch ein bisschen schon im Podcast drin.
Ich bin ein Virtuose am lautlosen Miniaturpiano. Vielleicht werde ich damit einmal berühmt. Bis dahin werde ich mich damit begnügen, alberne YouTube-Videos zu machen wie dieses hier. Aber Dr. Allwissend, warum machst du denn an deinem Geburtstag ein Video? Mache ich ja gar nicht. Ich habe dieses Video bereits gestern gemacht und spreche zu euch aus der Vergangenheit. Ein Wunder der Technik, aber trotzdem gelogen. In Wahrheit mache ich dieses Video jetzt gerade in diesem Moment und ihr sprecht zu mir aus der Zukunft. Wie macht ihr das eigentlich? Es reicht nicht, einfach nur gut auf dem lautlosen Miniaturpiano zu spielen. Du brauchst auch eine Bühne, damit dich jeder sehen und hören kann. Gut, in diesem Falle vielleicht nicht unbedingt hören. Die Freuden des lautlosen Miniaturpianos sind eher visueller Natur. Du brauchst also eine Fernsehshow, einen Hit im Radio oder ein virales YouTube-Video. Der Traum eines jeden Promini-Bitis-Kranken. Bist du also besonders und findest einen Weg, das allen zu zeigen? Prominebis. Aber die Frage, ab wann du genau prominent bist und bis wann nur gewöhnlich, die ist heutzutage wohl nicht mehr so einfach zu beantworten. Die Zahl der Prominenten stieg in den letzten Jahrzehnten so dramatisch an, man möchte meinen, Promini-Bitis verbreitet sich schneller als eine Zombie-Epidemie. Überhaupt haben die beiden Dinge sehr viel gemeinsam. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es so viel mehr Menschen gibt, die besonders sind, sondern vor allem daran, dass es mit Reality-TV und Casting-Shows, mit Social Media und Webvideo viel mehr und viel einfachere Wege gibt, von vielen anderen Leuten als besonders wahrgenommen zu werden. Manchmal ist der Teil mit dem Wahrgenommenwerden schon wichtiger als das eigentliche besonders sein. Aber ist man gleich prominent, nur weil einen die Kassiererin bei Lidl wiedererkennt? Übrigens, wenn ihr mir noch was zum Geburtstag schenken wollt, ich wurde in zwei Kategorien des Webvideopreises nominiert. Vielen Dank für eure Stimmen. Mit ein paar Stimmen mehr von euch hätte ich nun sogar die Chance auf einen Preis. Links in den Fußnoten. Abstimmen könnt ihr einfach, indem ihr die Videos mit den Teilen-Knöpfen teilt. Vor allem das Video über Apple könnte noch ein paar mehr Stimmen gebrauchen. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das Video jetzt hier nicht aus der Zukunft schaut. Tschüss und bis bald.
Ja, Dr. Allwissend per Webvideo und jetzt zurzeit allerdings live in Düsseldorf am Telefon ist mein lieber Kollege Daniel.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, während der YouTube-Stream gerade bei mir wieder mal zusammengebrochen ist, der die deutsche Webvideopreisverleihung auch live zeigt, bin ich froh, dich wenigstens in dieser quäkigen Stimme zu hören. Vielleicht erstmal ganz kurz, wo findet das in Düsseldorf statt und wie ist das Ambiente? Ist das so eher ein bisschen dann doch so, wie man sich das vorstellt, Webvideopreis, naja, das ist ja dann eher so aus der Hosentasche gefilmt?
Also wenn man das sich auch mal anschaut im Vergleich zu den vorigen Jahren, diese dritte Veranstaltung, die hat sich ordentlich gemacht. Über 1100 Leute sind hier im Kapitol, das ist ein Theater.
Da war auch mal Harald Schmidt war und ich glaube auch Stefan Raab, ne?
Das ist in Köln, wir sind hier in Düsseldorf.
Ach, oh Gott, oh ja. Das ist ja geradezu eine Sünde eigentlich, ne?
Es ist auf jeden Fall so, du hörst ja schon den Applaus, das ist eine wichtige, große Gala und ich glaube, wenn man sich dann hinterher nochmal den YouTube-Budget anschaut, sieht man, dass die auch mit den anderen klassischen Medienpreisverleihungen dicker mithalten kann. Hier ist gerade der Newbie, das ist ein Jury-Award verliehen worden. Die Jury hat sich für Daily Klöde entschieden und das ist ein ganz junger YouTuber, der ganz toll auf YouTube im letzten Jahr durchgestartet ist und jetzt geht es in die nächste Kategorie Action und man muss sagen, es ist richtig cool, hier gibt es eine Verfilmung heute für jeden und alle gucken hier eigentlich auf einer riesen Leinwand YouTube-Videos und der Spaß ist auf jeden Fall mit dabei. Aber ich finde auch so eine gewisse Portion ernst. Ich finde, dass jetzt in den ersten 50 Minuten die Preisverleihung auch schon ziemlich politisch war. Also Moderatorin Miriam Zielau meinte so, mit dem Gleichgewicht auf die Drossel kommen, wenn ein Telekommunikationsanbieter seine Pläne wahrmacht und uns im nächsten Jahr im Steckentempo durchschickt, was prämieren wir denn da, das beste Standbild? Und wenn man zum Beispiel guckt, wer bisher schon so gewonnen hat, ist da auch zum Beispiel ein Film dabei von Filmhochschulmenschen, die haben zum Beispiel gezeigt, dass eigentlich grünes Autofahren viel besser ist als klassisches Benzinautofahren. Und das fand ich schon ganz interessante Statements, die da bisher unter den Gewinnern dabei waren.
Ich muss jetzt leider, lieber Daniel, dich wieder in den Saal schicken, weil offenbar Vodafone, das ist das Netz, was du gerade betreibst, nicht das Qualitätsnetz ist. Du klingst wirklich so ein bisschen wie auf dem Mars. Ich empfehle tatsächlich den YouTube-Stream jetzt zurzeit. Man kann das erreichen über webvideopreis.de, ganz normal per Internet. Daniel, feiere noch schön und wir werden dich ja in der einen oder anderen anderen Ausspielung im Radio dann auch damit sicherlich hören. Das war das Radio 1 Medienmagazin, aber nicht ohne noch den Hinweis, dass wir gleich noch einen Tipp für Sie haben, den ich jetzt aufgrund der konkreten neuen Situation natürlich erstmal kurz vorwählen muss. Das ist natürlich nicht so einfach. Ja, hier haben wir den Tipp von Radio 1.
Radio 1, der Tipp.
Mein Tipp ist es jetzt vielleicht weiter zuzuhören im Podcast Bonustrack. Steige ich nochmal ganz kurz in ein Auto, um die 5.1 DAB Surround Anlage zu testen. Da hören wir gleich Bernd Linz vom Fraunhofer Institut und wir hören noch einmal Florian Fritsche von RegioCast Digital. Allerdings in einer Aufnahme vom 10. Mai 2008, also vor 5 Jahren. Damals war das Projekt 9011 noch nicht gestartet und hieß noch im Arbeitstitel Kick FM. Aber zuerst ins Auto 5.1.
Ja, das ist das Programm, was wir jetzt gerade von MDR Classic in Surround in der Luft haben.
Ist das jetzt eine Original-Surround-Aufnahme oder wird die hochgerechnet?
Das ist jetzt für den Start weg, von was gemacht wird, ist, dass montags abends immer Original-Surround-Materialien gesendet werden und dazwischen ist hochgemischtes Surround und das ist jetzt gerade auf Sendeseite aus Stereo-Surround erzeugt. Und Sie sehen hier mit Dynamic Label Plus, können Sie auch gerade sehen, was wir hier hören.
Also Konzert Nummer 1, Opus 25 für Harfe und Orchester. Und jetzt sieht man auch 96 Kilobit je Sekunde. Das ist für einen normalen MP3-Player schon ein kritisches Material bei Stereo. Aber hier hört man also keine Artefakte. Also jedenfalls, meine Ohren sind ziemlich anspruchsvoll, aber ich höre nichts. Kann man das messen, wie gut das nah an einer CD ist?
Das kann man schon messen. Da gibt es Blindtests, die nennen sich Mascher-Tests. Also da werden verschiedene Codierverfahren werden blind gegeneinander verglichen. Und dann bekommt man dann schon Grafiken raus, welches Audio-Codierverfahren bei welcher Datenrate wie sich verhält. Und das, was wir hier jetzt verwendet wird in DAB+, das ist ja das AAC, Advanced Audio Coding Verfahren. Und das ist ja, man kann sagen, ein bisschen der Nachfolger von MP3 und auch wesentlich effizienter. Und das merkt man hier natürlich schon. Klassische Musik traditionell ist natürlich anspruchsvoller in der Codierung, aber 96 Kilobit, das ist durchaus eine faire Datenrate. Und das, obwohl ja das Ganze hier in DAB Plus Surround ausgestrahlt wird, das heißt, ich habe eigentlich on-air ein Stereo-Programm mit Zusatzinformationen und diese Zusatzinformationen können auf Empfangsseite genutzt werden, um statt reinem Stereo-Programm auch 5.1 wiederzugeben. Das ermöglicht mir aber auf der anderen Seite, dass ich das Ganze rückwärtskompatibel auch auf jedem Küchen-DAB-Radio ab- und widerspielen kann.
Bernd Linz vom Fraunhofer Institut mit einer ganz kurzen Vorführung 5.1. Wahrscheinlich ließ sich das über die normalen Stereo-Lautsprecher jetzt Ihnen nicht so vermitteln. Weiter aber zu Florian Fritsche, RegioCast Digital vor 5 Jahren.
Wenn Sie sich so mal ein bisschen versuchen zu erinnern, wie Radio geklungen hat, als Sie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren Radio gehört haben, dann werden Sie feststellen, es hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert. Da gibt's Musik, da wird dann zwischendurch geredet, wieder Musik. Also die Magazinstruktur hat sich etabliert, die Formatradios funktionieren nach demselben Prinzip im Wesentlichen. Das Beste der 70er, 80er, 90er Jahre oder von heute, zumindest beim Privatradio. Radio 1 ist ein Versuch, das ein bisschen aufzubrechen. Aber wenn man Privatradio hört, dann hat man eine bestimmte Erwartungshaltung und das ist ja auch ein System, was funktioniert und man sagt eigentlich never change a running system. Also warum soll man als Privatradio darüber nachdenken, was wäre, wenn in 10 Jahren möglicherweise die Hörsituation eine andere ist, wenn man die Kuh weiterhin melken kann. Aber genau das wird dennoch gemacht und zwar in einer Holding von 20 Radiosendern der RegioCast. Da sind zum Beispiel vereinigt Radio Nora, Energy Bremen, RSA Sachsen, Radio PSR oder 94 3 RS2, der Berliner Rundfunk ist dabei und da gibt es sowas wie eine Werkstatt, wie ein Labor und diesem steht Florian Fritsche vor. Er ist der Geschäftsführer von RegioCast Digital, ein ganz einfach in Deutsch und er öffnet mal so ein bisschen die Türen und das habe ich auch aufgezeichnet beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland.
Wir beobachten die digitalen Rahmenbedingungen oder die sich ändernden Rahmenbedingungen der Digitalisierung seit längerer Zeit intensiv und genau. Wir haben uns lange damit beschäftigt, im Rahmen auch der Holding der RegioCast, die sowas sicherlich auch erst ermöglicht und stellen seit längeren verschiedene Erkenntnisse fest. Zum einen bröckeln an den Rändern. Jugendliche, die verloren gehen durch unterschiedlichste Formen der Audionutzung oder der Mediennutzung. Zum anderen aber auch Rahmenbedingungen, die sich einfach dahingehend ändern, dass für uns gewisse Fesseln entfallen. Das eine ist zum Beispiel die nun mögliche nationale Dimension eines Audio- oder Radioangebotes. Des Weiteren ist die ganze Produktion, die schon immer beim Radio digital war, das ganze Studio war digital, nur die Ausstrahlung war nicht digital. Und jetzt ist es so, dass mit dem Wegfall dieser knappen Ressource Frequenz, die Sie heute nicht mehr unbedingt brauchen, um Radio zu machen, völlig neue Dimensionen und Möglichkeiten entstehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Früher, wenn man so als Privatradiounternehmer ein Geschäftsmodell angefangen hat, war immer Punkt 1 Frequenz. Sie hatten immer erst die Frequenz, haben die genommen und haben die dann vertont. Ich sage das mal so negativ, ganz bewusst. Heute ist das so, dass an Punkt 1 nicht mehr nur eine Frequenzentscheidung stehen muss. Die können Sie heute immer noch und es ist immer noch ein knappes und wichtiges Gut. Aber heute kann das sein, dass Sie eine Idee haben, ein Recht haben, eine Zielgruppe, eine Nutzungssituation. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Sie heute ein Geschäftsmodell, was ja refinanzierbar sein muss, im Privatradio anfangen. Und auf dieses Feld begeben wir uns gerade und machen uns Gedanken, in welchen Nutzungssituationen, mit welchen Partnern, mit welchen Rechten wir Audio-, Radio-, Multimedia-Produkte umsetzen können und versuchen das Ganze als Chance zu verstehen, dass das UKW-Radio, so wie es funktioniert, bisher natürlich sehr erfolgreich war, aber in Zukunft einfach Wettbewerb wie Bäcker an der Ecke haben wird. Um das auch mal so plakativ zu sagen, auch das war bisher nicht der Fall und da würden wir uns gerne darauf vorbereiten. Und wenn wir es nicht selbst machen, werden es andere tun. Das merken wir jetzt schon.
Was steht als erstes? Ich meine, das Stichwort Refinanzierung ist gefallen, aber kann man, wenn man Ideen für ein digitales Radio entwickelt, vom Gewinn ausgehen? Oder überlegen Sie, was gibt es alles überhaupt für Möglichkeiten auditiv und dann fällt einfach automatisch das durch den Rost, was kein Geld abwirft?
Ist nicht so ganz einfach für uns, wie Sie sich vorstellen können. Privatradio war, und ich muss immer wieder dazu sagen, ich darf das mit meinem Auftrag so formulieren, Privatradio war bisher nicht davon gekennzeichnet, dass die Unternehmer, die dort tätig waren, in der regionalen, ja, lokalen Struktur groß Investitionen tätigen mussten und sich schon gar nicht mit Forschung und Entwicklung beschäftigen mussten. Ne? Die RegioCast als Holding, auch der Versuch, größere Einheiten zu schaffen, damit man sowas sich leisten kann. In der Holding haben wir einen Bereich für Forschung und Entwicklung. Der beschäftigt sich seit mehreren Jahren nur damit, wo geht denn die Reise hin? Und im Rahmen dieses sich damit beschäftigen, gibt es natürlich immer wieder die Notwendigkeit, ein Businessmodell zu entwickeln und Businesspläne, aber auch bei uns ist es so, und da habe ich zum Glück die richtigen Gesellschafter, die mir das ermöglichen mit der RegioCast, natürlich einen Schritt weiter zu denken und eine Idee mal an den Start zu bringen und doch ein wenig Luft zu haben, um dann, und das kommt dann aber dann ziemlich schnell, eine Refinanzierbarkeit nachzuweisen. Aber wir versprechen uns von solchen Modellen natürlich auch, dass die Refinanzierbarkeit auch dahingehend für uns eine Chance ist, weil bisher ist das ja sehr beschränkt auf die Coca-Colas dieser Welt im UKW-Bereich. Sie erreichen eine Zielgruppe, rennen damit zu Coca-Cola und verkaufen die. Auch da ist es ja so, dass im Internet ganz andere Möglichkeiten entstehen. Die Varianz an der Vermarktungsmöglichkeit ist eine ganz andere. Der Kontakt ist wahrscheinlich mehr wert. Es ist zielgruppengenauer. Die Nischen öffnen sich. Es macht wieder Sinn, für Nischen etwas anzubieten. Wenn Sie denn nur es schaffen, die Nische dazu zu bringen, dass Sie über ein Abo-Modell, über Vermarktung, auch das ist auf einmal frei. Die Möglichkeit der Geschäftsmodelle ist eine ganz andere als bisher. Und da wollen wir versuchen, uns auszutoben. Aber ja, es wird früher oder später die Frage nach einer Wirtschaftlichkeit kommen. Die kann ich nicht unbeantwortet lassen.
Machen wir doch mal Nägel mit Köpfen. Sie gewähren kurz Einblick in Ihr Labor. An welchen Formaten, an welchen Radios arbeiten Sie zurzeit, wo Sie sagen, das könnten auch Radios sein, die tatsächlich Erfolg auf dem finanziellen Sektor haben und nicht nur Möglichkeiten simulieren, wie Radio sich anhören könnte in der Zukunft?
Also wir haben bisher drei Geschäftsbereiche identifiziert. Das können durchaus noch mehr werden. Sie müssen sich immer vorstellen, dass ich einen weißen Kittel anhabe. Ich habe die Möglichkeit, dafür bin ich sehr dankbar, einen weißen Kittel anzuhaben. Der erste Geschäftsbereich nennen wir Leuchtturmprodukte. Da versuchen wir das zu machen, was Radio bisher kann, Veranstalter sein. Wir veranstalten ein Produkt, kreieren das, entwickeln das, setzen das um und vermarkten das. Das ist nichts anderes, als das Radio bisher gemacht hat, ob das für PSR war oder andere Sender. Das ist unsere Kernkompetenz, etwas in einen Mixer zu tun, das zu mixen, Zielgruppen zu wissen und das gut zu machen, sodass es erfolgreich am Markt ist. In diesem Leuchtturmprodukt ist unser Leuchtturm schlechthin, der auch ein Stück weit die ganze RegioCast Digital zum jetzigen Zeitpunkt definiert, das Projekt KICK-FM, das ist ein Arbeitstitel, das wird Deutschlands erstes Fußballradio sein. Auch da war die Idee, als erstes nicht die Lizenz, sondern Gespräche mit der Deutschen Fußballliga, weil wir überlegt haben, was machen wir denn in Zukunft für die digitale Terrestrik? Da war der Angangspunkt digitale Terrestrik, wir haben einen Verbreitungsweg und wir haben möglicherweise einen Partner und ein Recht. Und daraus hat sich ein Modell entwickelt, ein Projekt, wo wir jetzt schon viel, viel weiter sind. Dieses Projekt wird im Sommer mit Start der neuen Fußballsaison starten und wir werden unter anderem über die Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga von der 1. bis zur 90. Minute live berichten, auch parallel, sodass sie sich das aussuchen können. Das macht die neue Technik möglich. Wir werden damit beginnen über DVB-H. Wir werden natürlich auch, ohne das geht es gar nicht mehr, davon eine Internetversion haben. Und dann suchen wir uns andere digital-terrestrische Verbreitungsmöglichkeiten. Beispiel DVB-T, führe ich gerade Gespräche, um in Berlin, in Leipzig, in Halle dort stattzufinden und so weiter. Das ist also erst die Produktidee und dann suche ich mir die Kanäle. Ein zweiter Geschäftsbereich ist der ganze Bereich Longtail. Da möchte ich mich noch ein bisschen bedeckt halten. Da ist es so, dass im Longtail-Bereich auf einmal die ganzen Nischen ja möglich sind. Sie können heute, ich überspitze das mal, ein Radioprogramm machen für die Patienten mit Problemen in der linke obere Kniescheibe. Ich will das bewusst mal ins etwas Lustige ziehen. Und da suchen wir zum einen eine Möglichkeit, wie wir manche Nischen besetzen. Da ist Fußball eine, das spielt schon ein Stück weit mit rein. Es gibt andere Nischen, Hörbuchradio, Jugendformate, Community. Da ist sogar nochmal ein klassisches Mainstream-Radio eine Möglichkeit, weil da eine Nische anders definiert wird, auf einmal national. Das können Sie auf einmal ganz anders umsetzen. Oder aber spezielle Musikrichtung. Alle Themen, die so vorstellbar sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir dort natürlich aber auch gucken, wie vermarkten wir das alles. Da ist es mir zum Beispiel lieber, dass ich diejenigen abhole und denen eine Refinanzierung ermögliche, die heute das alles schon machen. Also User-Generated Content. Es gibt heute unglaublich viele Leute, die Webradio anbieten, einen Podcast, die aber dadurch davon gar nicht leben können. Und wir könnten über ein Vermarktungsmodell und eine Generierung all dieser Inhalte, indem man da eine große Schleife drum macht, eventuell denen ermöglichen, dass es so eine Nischenproduktion gibt, indem man das dann doch wieder versucht, ein Stück weit zu refinanzieren. Und das letzte Geschäftsmodell, was wir zurzeit verfolgen, ist Corpcasting. Das ist die Mischung aus Corporate Podcasting und Corporate Broadcasting. Wir versuchen, beispielsweise Medien werden Marken oder Marken werden Medien, den Bereich Audio, Radio, Audio, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es nennen soll, in dem Bereich als Multimedia-Kanal, wie ich finde, wird der immer vergessen, zum Leben zu erwecken. Das ist nicht ganz neu. Natürlich gibt es auch heute schon Audioprogramme für manche Marken in der analogen Welt, aber das geht darüber hinaus. Jeder redet zurzeit davon, seine Webseiten zu multimedialisieren. Ich bin der Meinung, die vergessen immer den Ton. Was kann man da machen? Am liebsten würde ich, um ganz ehrlich zu sein, der Audioanbieter von StudiVZ werden oder SchülerVZ oder MySpace, weil auch da ist es so, dass neben dem ganzen individualisierten Mediennutzung auch die doch wieder das klassische, ich lasse mich unterhalten, für einen bestimmten Anteil der Zielgruppe sicherlich interessant sein wird. Und da würden wir uns gern hinbewegen. Da ist immer das Gleiche. Wir kennen die Zielgruppe, wir brauchen ein paar Informationen, dann würden wir ein Musikprogramm drumherum bilden. Und alle diese drei Sachen stehen allerdings auch noch von einem wichtigen Faktor Technik. Wir bemühen uns, diese ganzen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Das ist nicht ganz einfach, fordert uns heraus, neue Kompetenzen. Nicht alle davon haben wir als Radiosender. Mit einem Techniker darüber zu reden, wie streamt man, wie macht man die Musikdatenbank frei verfügbar, dass man das individueller abhören kann oder nutzen kann, ein Radioprogramm, als das bisher der Fall ist. Also das steht so über all diesen Angeboten, die wir machen, diese ganze technologische Komponente. Letzter Satz, das soll nicht alles sein in Zukunft. Und es ändert sich manchmal wöchentlich. Und das größte Projekt ist mit Sicherheit KICK-FM, weil wir das erstmal erfolgreich an den Start bringen müssen.
Das war Florian Fritsche von RegioCast Digital und Sie hörten die Zukunft des Privatradios, die mögliche. Die kurzfristige Zukunft von Radio 1 heißt 19 Uhr Nachrichten und dann beglückt sie Olle Massive in der Dancehall, heute als Urlaubsvertretung von Admiral Tuff. Und denken Sie daran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüssi.